Ja, willkommen in der Mitte unseres Retreats. Kurz noch mal was sagen zu Sprechen und Stille. Wenn ihr morgens herkommt, ist es sehr freundlich, wenn ihr Guten Morgen sagt, aber mein Anliegen ist, euch mit einem Raum von Stille zu empfangen und die Einladung ist, uns mit Stille zu begrüßen. Ich gestehe, dass ich nicht immer das beste Vorbild bin, weil ich gern rede und weil Sascha und ich manchmal auch Sachen besprechen für uns und den Ablauf in der Zeit der Stille. Also deshalb orientiert euch nicht an uns, sondern an dir selber und ihr geht damit elastisch um. Aber einfach nochmal so als Reminder gerade, uns den Raum zu geben, mal zu gucken. Manchmal brauchst du ein Wort und manchmal einen Blick und manchmal einfach dieses einander Stille schenken. Ist auch eine Art von Berührung. Ist nicht nix. Ist nicht kontaktlos. Ich mag euch einen Text vorlesen, der etwas provokant ist oder extrem oder wie auch immer ihr den abgefahren könnt man auch sagen. Von dem Zen-Meister Bernard Glassman habe ich die Tage schon einen abends gelesen mit der Ein-Körper-Erfahrung. Und der ist sehr, sehr tief, für mich einer der grandiosesten, tiefsten, authentischsten Zen-Meister, die ich kenne. Gebürtig, hat jüdische Wurzeln, jüdisch-deutsche Wurzeln, USA gelebt, gewirkt und hat Meditationsretreats organisiert und gelebt an extremen Orten von Leben, von Menschsein auf der Straße, Drogenumschlagplätzen, in KZs, Schlachthöfe, so und das transformiert. Und war in seinem früheren Leben, habe ich ihm erzählt, Ingenieur für eine Firma, die Flugmotoren, die Düsentriebwerke für Raumraketen gebaut haben. Also technisch auch da sehr geerdet. Okay, also. Wenn wir das Leben als einen Körper erkennen, so ein Stück mit der Erde immer tun, können wir selbstverständlich fliegen. Dann kann ich nämlich alles tun, weil ich alles bin. Ich tue es bereits, ich fliege. Ich umkreise die Erde, umkreise den Mars, lasse Sterne aus mir entstehen. An der Vorstellung, nicht fliegen zu können, ist nur richtig, dass mein Konzept von einem Ich nicht fliegen kann. Solange ich der Vorstellung, ein eingeschränktes, gefesseltes Selbst zu sein, verhaftet bin, habe ich nur noch nicht erkannt, dass ich eins bin mit dem Adler. Das ungebundene, unbeschränkte Selbst, das ich zutiefst bin, ist selbstverständlich in der Lage zu fliegen. Okay, also für uns Normalsterbliche Schritt für Schritt. Wir sind ja unterwegs. Vor einer Reihe von Jahren waren Sahaja und ich in einem Ritual, das von Schamanen aus Mittelamerika geleitet wurde. Ihr kennt die Situation vielleicht aus meinem Newsletter, aber ich mag sie hier nochmal herbringen, weil sie das gut skizziert. Und war die Arbeit mit vertieften Bewusstseinszuständen. Und es geht so die ganze Nacht. Und in der Mitte ist ein Feuer, man sitzt in so einer Hütte und so. Und irgendwann war eine Frau da, die da lag und die immer inniger mit ihrem Schmerz verbunden war und vor sich hin jammerte. Und aus dem Jammern wurde ein Stöhnen und aus dem Stöhnen ein Geschrei. Und die Gruppe war am Anfang liebevoll mitfühlend und dann genervt und am Ende wütend oder ärgerlich. Weil zu fühlen war, dass es nicht passte. Nicht, weil die Frau schreit. Und dann irgendwann ist der Schamane hin zu ihr und hat nur gesagt, hat sie angerührt, nur gesagt, schau auf das Ganze. Und der Satz bewirkte den Frieden. War schön, dass sie das konnte. Mit diesem einen Satz öffnete sich offensichtlich ihr Blick, dass ihr Schmerz, der sicherlich objektiv bejammernswert war, aber dass ihr Schmerz ein Teil ist von dem Ganzen der Gemeinschaft da und von dem Größeren und Größeren und Größeren und Größeren. Und der Schmerz durfte, so fühlt es sich an, dass sie nichts weggemacht hat. Der Schmerz durfte der Schmerz sein, ihre Tränen die Tränen, aber es brauchte nicht mehr dieses Ausagieren von ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, dass man dann irgendwann in so einem Zustand merkt, dass das nicht passt. Und bei Kindern kann man das sehen, wenn Kinder sich verbohren auf eine Situation, entweder was sie haben wollen oder was sie nicht haben wollen. Also sie haben ja auch die Grundgifte des Geistes, wie wir, also wogegen sie kämpfen oder wovor sie Angst haben, was weh tut oder so, oder was sie unbedingt haben wollen. Wenn es einem gelingt, die Situation des Kindes, den Blick des Kindes zu öffnen, von ach du schau mal hier und guck mal und so, das wäre, was wir erst als Ablenkung empfinden, aber eigentlich ist es ein Weiten der Situation. Dann in der Regel, wenn das Kind einigermaßen in Balance ist, entspannt sich was. Wir können es auch auf einem technischen Ebene nochmal verdeutlichen, bevor ich dann die Struktur zeige. Der Dalai Lama ist dafür bekannt, dass er neben intensivster Meditationspraxis und brillanten Teachings und der Führung seines Volkes gerne Uhren zerlegt und wieder zusammenbaut. Und wenn du ein Rädchen aus dem Uhrwerk herausnimmst und sagst, was hat das für einen Sinn, dieses Rädchen? Naja, es ist relativ rund und irgendwie gibt es eine Mitte und es ist Metall und kann man nicht essen, es ist zackig und ist gleichmäßig gezackt. Ja, was soll das für einen Sinn haben? Es ist ein nettes Rädchen. Weiter komme ich nicht. Das Rädchen hat in sich keinen Sinn. Dass ich sage, boah, ich opfere mein Leben für dieses Rädchen. Das kriegt seinen Sinn, wenn es in der Uhr ist. Wenn es am richtigen Platz in der Uhr ist, nicht irgendwo. Wenn es am richtigen Platz in der Uhr ist, dann bekommt das kleine Rädchen, das in sich jetzt nicht der Sinndurchbruch ist, das bekommt einen Sinn in dem Zusammenhang. Das heißt, wir selbst als Menschen, unsere Situation, wie die Situation von dem Schmerz von der Frau bei den Schamanen von uns, wir selbst als Menschen mit unserem manchmal ach so kleinen Themen und dann etwas größeren Leben, wir brechen uns den Geist ab. Nein, das ist ein schlechtes Bild. Wir rennen uns den Kopf blutig. So. Wenn wir versuchen, nur für uns einen Sinn herzukriegen. Welchen Sinn hat mein Leben? Ich möchte das jetzt endlich entdecken. Das kriegst du nur her, wenn du den Blick öffnest in das Ganze. In das kosmische Uhrwerk des Seins. Das heißt, von den anderen, von den sogenannten anderen, die nach Klesman keine anderen sind, wenn ich der Adler bin, ja, von dem Gesamt, von den anderen, von den Elementen, von der Erde, dem Himmel, dem Wind, von den anderen Menschen, auch den Maschinen und Triebwerken und wie wir unterwegs sind als Wesen heute, ja, von diesem Gesamtkontext erschließt sich mir mein Sinn. Bedeutet, die Sinnsuche ist nicht so sehr ein verbohrtes, was kann ich nicht und welche Ausbildung brauche ich noch, sondern die Sinnsuche ist eher ein sich öffnen in die Gesamtheit des Lebens, in die gesamte Situation. Und dazu gibt es ein wunderbares Teaching, das ich zusammenfasse von meinem philosophischen Lehrer Heinrich Rombach, manche kennen es vielleicht, das heißt die Situationskokarde, ist aus der Phänomenologie, er war Schüler von Martin Heidegger. Und die Situationskokarde geht so, ihr ahnt es schon oder ihr wisst es. Wir haben die kleinen und kleinsten und allerkleinsten Situationen und das sind unsere einzelnen Gedanken, unsere einzelnen Gefühle, die einzelne Empfindung oder das berühmte Moment, das berühmte Jetzt, das kleine Jetzt, doch das große, aber das kleine Jetzt, dieser Moment. Jetzt, wo du schaust, wo ich das sage, wo ihr hört, jetzt. Das ist die kleine Situation, die allerkleinsten Situationen, unsere Gedanken, Empfindungen, die feine Abstimmung in unserem inneren Uhrwerk. Jetzt diese größere Situation, die du bist, wozu wir immer wieder auch einladen, in Meditation oder in der Therapie, spür dich in deiner Ganzheit, spür mal hin, was gibt es denn da sonst noch, vielleicht gibt es nur nicht nur das Trauma, das gerade weh tut, vielleicht gibt es auch noch einen sicheren Ort in dir, der fühlt sich eigentlich ganz gut an, kann ich damit besser sein, und wird größer und größer und ich fühle mich in meiner Ganzheit, wird die Situation ein bisschen größer. Wir fühlen uns hier in der Gruppe. Manche von euch haben gesagt, in der Gruppe kann ich viel besser meditieren. Ja, stimmt. Wir sind in einer größeren Situation, die das Feld von Meditation, Selbsterforschung, Bewusstheit und letztlich Liebe hält. Das schafft Raum. Wir sind in der größeren Situation, dass wir im wunderschönen Seminarhaus hier sind, das liebevoll versorgt wird von den beiden Brüdern und das kleine Mädchen und die alte Fürstin, so empfinde ich die Schwiegermutter, ist die Mutter der verstorbenen Frau vom Jochen Marz. Dies, hin und wieder kommt die auch mal. Und die halten hier so den Raum. Und die Menschen, die putzen, handwerkeln und alles. Und die wunderbare Natur, also Kontext, Situation. Und dann kannst du fühlen, dein größeres Leben, dein ganzes Leben. Welchen Ort hat dieses Sommerretreat in deinem Leben? Durch einen ganz bestimmten, eine Erfahrung, die du hier machst und nur hier. Und nie mehr davor und nie mehr danach. Aber da verändert sich was. Das ist einzigartig. Und hat eine Bedeutung für dein Gesamt, für dein ganzes Leben. Und dein ganzes Leben steht aber nicht isoliert, sondern steht in diesem Land, steht in deiner Familie, deinen Kollegen, Freunden, Freundinnen, in deinem Arbeitsfeld und auch mit den Menschen, denen du begegnest, wo du vielleicht etwas inspirierst, egal in welchem Beruf oder Nichtberuf du bist, wo du etwas weitergibst von dem, was hier kostbar ist. Größere Situation und. Bis in die Menschheitssituation, die Krise, in der wir heute stecken. Und ein Manko, ein Schmerz, finde ich, der Corona-Krise, obwohl ich glaube, dass es das eigentlich nicht will, aber ist dieses eingangs schon genannte Fixierung, diese Engführung auf, was tun Viren, übertragen die sich so und so und so nicht und wie hoch ist gerade in welchem Bundesland oder Stadt die Rate und alles okay, aber diese Fixierung da drauf, die tut weh. Wir sind etwas größer, wir sind im größeren Prozess. Welchen Sinn hat diese Corona-Krise für uns als Menschheit heute? Was ist da für eine Botschaft drin? Und dann sind wir Menschen auch verortet in einem riesigen Zeitstrom von Evolution und von Leben. Und jetzt gibt es uns gerade mal in der Art von sozialen Wesen 2,4 Millionen Jahre. Die Prähominiden bis 5 Millionen Jahre. Ist nicht so lang. Wir füllen es so. Aber die geliebten Saurier gab es 180 Millionen Jahre. Ganz schön erfolgreich. Wir müssen uns noch ein bisschen anstrengen. Also nur einfach nur mal, um diese Zeitdimension, die größere Situation zu öffnen. Ja. Wenn wir die 2,4 Millionen Jahre von unserer sozialisierten Menschheitsgeschichte auf 24 Stunden komprimieren, dann sind zum Beispiel unsere Hochreligionen, die wir für uralt halten, alte Tradition, aus dem Zentrum des Buddhismus, uraltes Christentum und so weiter, ja, sind gerade mal 90 Sekunden alt. 90 Sekunden von 24 Stunden. Ja, also das sind so diese Zeiträume und dann auch die kosmischen Räume, bis zu den Sternen zu schauen, durch die Lichtjahre und das Licht fliegen zu sehen auf uns zu, wo sich Zeit und Raum verbinden und sichtbar werden im Licht, von Sternen, die vielleicht schon verglüht sind und deren fliegendes Licht wir noch sehen. Und wir zurückschauen eigentlich in den Ursprung, Milliarden von Jahren. Das sollte uns schwindelig machen. Und darüber hinaus, auch dies ist möglicherweise nur ein Universum, ein Atom von Universen. Und das, was Ken Wilber nennt, den transkosmischen Raum, die transkosmische Leerheit. Oder was Menschen in ganz, ganz tiefen, jenseits des Todesreisen erleben. Ich mag das nicht mehr Nahtoderfahrung nennen. Diese unermessliche Weite von Offenheit, von Leerheit, die göttlich ist, die letztlich Liebe ist. Die äußerste Situation. Und die Sicht dieser Philosophie ist, dass die äußerste Situation, das absolut, das, was unermesslich, es ist für uns nicht vorstellbar, aber das, wo nicht nochmal was hinter ist, dass das hereinweht, ist das, was die Tradition Gott nennen oder das Absolute oder die Leerheit oder das Sein, das Erleuchtete, die große Liebe, ja? Also dass das hereinweht in alle und die allerkleinsten Situationen. Dass dieses Licht, so könnten wir es metaphorisch sagen, dass das Licht der äußersten Situation in jedem Detail sichtbar ist. Und das ist eigentlich die Erfahrung der Mystikerinnen und Mystiker. Die können das wahrnehmen. Und Meditation ist ein Training, dass wir das auch wahrnehmen. Dass wir sehen, in jedem Wesen von uns, in jedem Gegenstand, in jeder Aktion im Grunde, drückt sich was viel, viel Größeres. Lassen wir es mal dabei. Was viel, viel Größeres aus als nur dies. Und dann bekommen alle unsere Emotionen, unsere Zustände, unsere Biografie, bekommen was Entspanntes. Das heißt nicht gleichgültig, es ist überhaupt nicht wurscht, das Detail. Dass die Blume blüht, ist nicht wurscht. Wenn ich die Blume pflücke, ist nicht wurscht. Ja. Aber es bekommt eine andere Weite, es bekommt den Kontext. Es wird deutlich in seinem Sinnzusammenhang wie das Rädchen im Uhrwerk. Die Situationskokarde oder die Weitung der Situation. Und für traumatische, schwierige, engführende, verzweifelte Situationen ist es enorm hilfreich, wenn wir diese Situation sich weiten lassen. Wir spüren, das ist gerade ein ätzender Zustand. Ich habe mich gerade total blamiert in der Gruppe und ich wollte ja so gut ankommen. Und ich habe mich vorbereitet und gefragt und Geld bezahlt auch noch für diesen Scheißkurs. Und ich habe mich trotzdem blamiert und das ist furchtbar und ich kann es nicht mehr korrigieren. Und da kann man sich rein verbohren bis zur Auflösung. Und kann aber auch weinen, ja, das ist menschlich. Vielleicht kennen die anderen das auch. Vielleicht bin ich da in der Gemeinschaft der Blamierten. Wunderbar. Man kann das Herz sich öffnen. Das kennen wir alle, wir wollen das alle nicht und trotzdem passiert es und wir haben nichts gegeneinander. Ja, und mein Leben ist viel mehr, selbst wenn es da heftig war, ist mein Leben viel mehr. Und viel größer. Und es ist ein Erfahrungsspektrum, kein angenehmes. Und ich kann weiter sein. Vielleicht habe ich was gelernt für Menschen, die ich mal begleiten darf. Wie sich das anfühlt. Und so weiter. Ja, also das sich weiten lassen dieser Situation hat eine enorme Heilkraft. Ich werde euch heute Nachmittag in der Form des geschriebenen Textes in der Inquiry Session, die ihr für euch macht, bevor wir dann Meditation, Bewegung, Meditation, was machen, da nochmal reinleiten, sodass ihr ein bisschen so an einem Leitfaden euch irgendwo hinsetzen könnt, das spüren. Kommt es nochmal wieder. Ja, das so zu der Situationskokarde und mit diesem Prinzip können wir im Grunde auch arbeiten, ganz konkret in der Körpertherapie, in der Arbeit mit Emotionen, auch in der Art, wenn ihr so wollt, Traumatherapie, also Trauma im Sinne von heftiger Erfahrung, die noch nicht voll integriert sind oder integrierbar sind erstmal, können wir damit arbeiten und den Emotionen und den Festzurrungen in uns etwas mehr Weite geben. Und ich führe euch hier heute am Ende des Vormittags in der geführten Meditation im Sitzen nochmal da rein in so ein Modell, wie ihr mit heftigen Emotionen arbeiten könnt. Dazu sage ich gleich was. Ich möchte kurz jetzt was heute sagen zu nochmal Grundlagen von Meditationspraxis, weil es sich gut mit diesem Situation öffnen verbindet und weil wir heute Nachmittag ja auch mehr meditieren werden. Draußen, hier ist, gucken so, dass es passt. Also, wenn ihr in die Traditionen schaut, wie Meditation rein praktisch beschrieben wird, dann ergeben sich im Grunde zwei Grundhaltungen dabei, die uns ans Herz gelegt werden. Und diese erscheinen in unterschiedlicher Sprache, in verschiedenen Traditionen, in der christlichen Kontemplation, im Zen, im tibetischen Buddhismus, in den Theravada-Traditionen, Mindfulness, wo auch immer. Zwei Arten, wie wir mit unserem Bewusstsein umgehen. Das eine ist modern formuliert, Williges beschreibt es zum Beispiel so, Bewusstseinsvereinheitlichung. Also, ich sammle mein, ich nehme jetzt mal dieses moderne Wort Bewusstsein, ja, ich sammle meinen Geist auf einen Punkt und gebe im Grunde so dem Elefant das Stöckchen, damit er nicht, wenn er durch den indischen Markt geht, nach Melonen und Ananas greift, das Stöckchen, ja, das er tragen darf, das macht er. Also diese Bewusstseinsvereinheitlichung, aber nicht als Doofstellpraxis, sondern als, da passiert was. Ja? Das ist nur eine Technik. Die Bewusstseinsvereinheitlichung, wunderschön ist das Atem, Spüren, Zentrum, Yin-Raum, der Yin-Raum hat mehr, aber ich sage gleich was. Aber als Beispiel jetzt, weil ihr das gerade kennt. Und was dann passiert ist, dass unser Bewusstsein, weil wir nicht mehr uns involvieren, die Involvierung ist dort, an dem Punkt, da hast du genug mit zu tun, da zu bleiben und komm wieder zurück. So. Und dass unser Bewusstsein entspannt und sich öffnet, genau in diese Weite, die ich gerade beschrieben habe. Ganz von selbst, wenn du einen Ankerpunkt hast, öffnet sich unser Bewusstsein. Die somatische Tradition macht das ein Stück tiefer, radikaler und ganzheitlicher. Wo unser Bewusstsein sich vereinheitlicht, ist nicht beliebig. Man könnte es auch beliebig machen, auf die Kerze schauen oder auf die Blumen oder auf einen kleinen Finger oder Finger anpusten oder irgendwas. Ja? Vereinheitlicht sich auch Bewusstsein, aber das ist in sich nicht so furchtbar sinnvoll. Die somatische Tradition schaut, dass sie einen sinnvollen Fokus hat, wie zum Beispiel Yin-Raum, wo sich wirklich was öffnet, wo du das spürst, wo deine Aufmerksamkeit nicht verschwendet ist, sondern wirklich in die Tiefe geht. Und dann geschieht das Zweite, nämlich die Bewusstseinsweitung oder Bewusstseinsentleerung heißt in der Tradition. Das ist ein bisschen irritierend, finde ich, dieses, dass wir nicht mit was Speziellem beschäftigt sind, ist gemeint. Dass unser Bewusstsein so weit wird, dass es sich leer anfühlt und damit Platz ist für alles. Und wir lassen da, sind dann ganz weit und die Dinge kommen und gehen und fliegen durch und wir involvieren uns nicht. Das sind diese beiden Grundaspekte. Das Zweite ist ein bisschen schwerer, deshalb fangen wir normalerweise mit dem Ersten an. Mit anderer Sprache heißt es Mindfulness, Bewusstseinsvereinheitlichen, ja, ich bin geistig wach, ganz da, auf den Atem, auf das Körper spüren oder auf meinen ganzen Körper. Früher habe ich euch angeleitet, im ersten Teil der Liegemeditation, den ganzen Körper ist dein Fokus, ja, geht auch. Das, was wir sehr häufig machen in der somatischen Meditation. Deinen ganzen Körper spüren, alle Zellen spüren, ist dein Fokus. Das ist eine sehr entspannte Bewusstseinsvereinheitlichung. Und das Zweite ist Awareness, Mindfulness Awareness. Achtsamkeit, Gewahrsein. In der traditionellen indischen Sprache Shamatha, Vipassana. Shamatha, der Geist, kommt zum Frieden. Vipassana, ungewöhnliches Schauen. Bewusstsein öffnet sich als Raum des Schauens. Und ich habe das ein bisschen somatisch umformuliert in 4 Schritte, wo immer jeder Schritt kriegt 2. Der erste Schritt, den ich, dann wird es ein bisschen handlicher oder wärmer, mehr eine Herzsprache, Übungssprache. Der erste Schritt, präsent sein in deinem atmenden Körper. Das ist Shamatha. Was auch immer wir dann im Detail in den Übungen machen, sei mal dahingestellt. Yin-Raum, Zentralraum, was auch immer. Präsent sein in deinem atmenden Körper. Somatische Mindfulness. So, jetzt meine Entfaltung, Schritt 2 ist meine Entfaltung dazu. Dann passiert was in uns und dem kannst du vertrauen. Deshalb ist für mich der zweite Schritt oder der 1b, wenn ihr so wollt. Der zweite Schritt ist, dich der inneren Reise anvertrauen. Vertraue dem, was in dir geschieht. Dein Körper hat eine wie eingeschriebene Initiation. Und wenn du aufhörst, das zu tun, was du gewohnt bist zu tun. Das ist ja der Trick von einem Retreat. Ist gar nicht wichtig, was wir hier machen. Also aus unserer Sicht schon, aber eigentlich nicht. Viel wichtiger ist, was wir hier nicht machen. Nämlich das, was wir gewohnt sind. Wenn du hier eine Woche lang nicht das machst, was du gewohnt bist, passiert eine Reise. Bleib gar nicht aus. Wir erleichtern dir die Reise ein bisschen und uns allen miteinander, dass wir versuchen, halbwegs sinnvolle Übungen anzubieten. In der Tiefe geschieht es von selber. Also dich der inneren Reise anvertrauen. Vertraue der inneren Weisheit deines Körpers, sagte Silvester Walch. Und das dritte wäre jetzt meine Übersetzung vom klassischen Awareness, Bewusstseinsentleerung oder Vipassana, das Schauen geschehen lassen. Wenn du der inneren Reise dich anvertraust, kommst du ins Spüren, Fühlen, Lauschen, merkst du, es prickelt, es vibriert, es arbeitet in dir, Energie pulsiert, fließt durch deinen Körper, bewegt sich, manchmal zuckt es und fängt an zu zappeln, ganz von selber. Und dann öffnet sich, und das kannst du, bewusst ist es so formuliert, das kannst du dich machen. Du kannst Spüren machen, Fühlen machen, Lauschen, kannst hinlauschen. Dieses Schauen kannst du nicht machen. Es öffnet sich von selber. Deshalb die Formulierung des Schauen geschehen lassen. Das ist ein Geschenk. Christlich formuliert Gnade. Das ist ein Geschenk. Es öffnet sich von selbst. Das ist unser tieferes Wesen. Es ist nicht das Ich, das nicht fliegen kann. Das kann nicht schauen. Das Selbst, das fliegen kann, das schaut. Im Text von Glassman. Ja? Also unser tieferes Wesen. Ihr könnt es fühlen im Körper. Was schaut, ist der Zentralraum. Vielleicht habt ihr das gestern gemerkt. Wenn ihr tief in den Zentralraum reingeht, ist ein Schauen. Manche sagen, es ist ein blendendes Licht. Ich kann da fast nicht hingucken. Blendende Helle. Das ist jenseits von Licht und Dunkel. Einfach wow, schauen. Und es geschieht von selbst. Du kannst nur die Bedingungen dafür schaffen. Das ist wie Vipassana oder Awareness. Bewusstheitsentleerung. Das andere Wort dafür, es wird so weit, dass alles möglich ist. Und das vierte ist, wieder ein Zusatz von mir, eine Entfaltung dazu, die Selbstoffenbarung der Wirklichkeit erfahren. Weil du erfährst dann nicht nichts, sondern ganz, ganz viel. Aber halt nicht mehr als Ding, wonach wir greifen. Schön sagst du das englische Wort nothing. Ja, also wäre eine Variation über Nichts und Leerheit. Nothing, kein Ding. Das heißt nicht nix. Das heißt, wie Gebser mal sagt, Kulturanthropologe und Philosoph, Leerheit ist unverstellte Fülle. Ist die Fülle, steht nichts mehr im Weg. Unser Denken greift nicht danach. Das ist super Formulierung, finde ich. Leerheit ist unverstellte Fülle. Präsent sein in deinem atmenden Körper und die Reise, dich der inneren Reise anvertrauen. Bewusstheitsvereinheitlichung in deinem Sommer. Dann kommt das Geschenk, das Schauen geschehen lassen. Und die Selbstoffenbarung der Wirklichkeit, das bist du ja auch. Aber es bist erstmal du. Erfahren. Irgendwann hört auch diese Grenze zwischen ich und die anderen und innen und außen auf. Ein alter Zen-Meister von mir hat gesagt, Meditation ist innen ohne außen. Nur noch innen. Du gehst so nach innen, dass du innen alles erfährst. Da gibt es kein Außen mehr. Ist alles drin. Wie die christlichen Mystiker sagen, wenn du deine Gefühle geklärt hast und in dich blickst, schaust du das All. Und der Yin-Raum, den wir heute früh gemacht haben, ist eine gute Chance dafür. Wenn man das übt, können wir die Fülle, können wir die Totalität in uns erfahren. Der Makrokosmos im Mikrokosmos, so alte Tradition, altes Menschheitserbe. Und da, das könnt ihr euch sicher vorstellen oder ihr kennt es, da geschieht, also wenn wir in diese Qualitäten reingehen, geschieht unendlich viel Heilung und Ordnung und Beseligung und Befreiung. Da müssen wir gar nicht mit allen therapeutischen Details von uns immer wieder arbeiten. Manchmal braucht es das, wenn sie im Weg stehen und wenn sie gar zu laut schreien. Ja, aber dann können wir dem vertrauen, dass dieser Prozess nimmt den Rest mit und löst. Und führt uns hin zu dem, was wir wirklich sind und was in uns erblühen will, in einzigartiger Gestalt.